Danke, Herr, dass du der bist, der nie aufhört, für uns zu sein, an uns zu wirken, uns nicht aufzugeben, sondern der sein Ziel mit einem jeden von uns behält und uns ja in diese Ebenbildlichkeit wieder zurückbringen will, wie er uns gedacht und gemacht hat. Danke, Herr, dass du das nie aufgibst, sondern alle Zeit da an uns am Wirken bist und uns einlädst, unsere Türen und Tore und Herzen und Leben weit aufzumachen, damit du dein Werk, deine Wunder an uns vollbringen kannst und uns verwandelst mehr und mehr in die Herrlichkeit, die du uns in Jesus Christus gibst. Amen. Als der Hagen vorhin so sagte, ja, wenn man sich so ablenken lässt durch die eigenen Gedanken oder durch den Nachbarn oder ob man die Kleiderordnung passend findet oder nicht, und dann sagte dann, sich einfach vorzustellen, vor Gott zu sein, auf die Knie zu gehen, kam bei mir sofort, warum weiß ich nicht, aber es kam bei mir sofort und sagte, ja, das ist der Vorteil. So in Gedanken kann ich auf die Knie gehen und die Arthrosenknie tun nicht mehr weh. Das fällt mir in Realita nämlich ganz schön schwer. Aber in den Gedanken geht das. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Und eigentlich müsste ich Amen sagen. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, ist der Wochenspruch, der uns in dieser Woche begleitet. Und ihr Lieben, jeden Sonntag wird uns der jeweilige Wochenspruch gesagt. Als Wochenspruch. Aber mal Hand aufs Herz, so mal ganz ehrlich, so jeder für sich, ich auch. Wie viele Tage in dieser Woche ist uns der Wochenspruch bewusst? Oder gehen wir nach Beendigung des Gottesdienstes und wer noch bleibt zum Kirchencafé, dann heraus und dann hören wir am kommenden Sonntag den nächsten Wochenspruch, aber der andere, der hat uns nicht weiter bewegt. Mir geht es so, immer wieder. Es kommen jeden Tag auch noch andere da. Die Tageslesung, Losung und Lehrtext, ja. Ich hatte mal an der Stelle eine ganz wertvolle Zeit. Und sowas könnte man ja beibehalten, aber da fehlt dann immer wieder so die Disziplin. Es geht uns wahrscheinlich allen so. Während meines Studiums in der praktischen Theologie bei einem Professor, den ich sehr geschätzt habe, Manfred Seitz, von dem ich sehr viel empfangen habe. Der hat so neben den Vorlesungen und den Proseminaren und so, die wir so hatten, eine Art Lebensgemeinschaft angeboten. So eine Gruppe von Studenten, wir haben uns jede Woche getroffen und haben am Anfang der Woche uns entweder das Losungswort oder den Wochenspruch genommen und uns sozusagen dazu verpflichtet, dass wir ihn morgens nehmen, lesen. Am Ende des Tages gucken, wo hat er uns bewegt? Haben wir ihn vergessen? Und so sind wir eigentlich immer wieder dazu gekommen, ihn am Laufe des Tages immer wieder uns vorzunehmen, immer wieder zu bewegen, uns davon berühren zu lassen, in Bewegung setzen zu lassen, aber auch wahrzunehmen, wo sind wir da abgewichen oder wo haben wir das gar nicht mehr im Blick gehabt? Dann haben wir uns auch einmal die Woche getroffen, so am Ende der Woche, und haben uns miteinander ausgetauscht, haben uns ermutigt, haben uns gegenseitig getragen, wo wir fehlgegangen sind, und miteinander gebetet. Und so möchte ich uns ermutigen, dieses Wort aus dem Römerbrief, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, mal mitzunehmen und zu sagen, sich jeden Tag zu fragen, was treibt mich denn? Was treibt mich denn an oder wovon lasse ich mich denn wegtreiben? Und das geht schneller, als wir denken, dass wir abgelenkt werden, dass wir an unsere eigenen Grenzen stoßen, dass wir uns selber verhindern, weil wir sagen, nee, da kann ich nicht mit. Die Mehrkonferenz wurde ja angesprochen im Gottesdienst heute hier und auch, dass verschiedene Gottesdienste gefeiert worden sind. So wurde an einem Tag wurde evangelischer Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert und am nächsten Tag katholische Messe mit der Eucharistiefeier. Und Epiphanias war ja auch, und da gab es die Epiphanias-Messe mit Eucharistie. Und das mag uns Evangelischen befremden. Also, ich habe da nur mal so kurz reingeschaut, gerade bei dieser an Epiphanias. Das hörte überhaupt nicht auf, wie viele da einzogen. An Priestern, an Kardinal, Bischof, Priestern, Messdienern. Das klang nach unendlich. Aber ich glaube, alle, die ihr da wart, hat empfunden, das hat etwas Feierliches. Das ist nicht nur, da kommen die Würdenträger hinein, sondern da kommt die Würde Gottes herein. Denn das symbolisieren sie. Sie wollen sich ja nicht wichtig machen. So sagen, hier sind wir und wir sind diejenigen, welche. Sondern sie tragen die Würde, die Gegenwart Gottes hinein. Und an manchen Momenten dachte ich, wie gut, dass ich am Fernseher sitze und das gucke, wenn die so die Eucharistie vorbereitet haben. Dachte ich, wie hält das der Priester aus, so mit dem Weihrauch zugeräuchert zu werden, dass er nicht erstickt? Die sind das gewöhnt, aber das hat ein Symbol. Da kommt eine Dichte hinein von Priestertum Jesu. Und von einem Dienst letztendlich der Heiligen, die für uns im Gebet eintreten und deren Gebetsweihrauch zum Herrn steigt. Nicht nur unserer, sondern der Heiligen, die vor dem Thron sind und für uns eintreten und wissen, in welchen Anfechtungen wir sind, wo wir mit unserem Leben stehen und worin wir stecken und nicht nach vorne kommen, nicht rauskommen. Und diese Gebete, wenn ich jetzt sage, beweihräuchern uns, ist es von unserem Verständnis her falsch. Aber sie beweihräuchern uns im geistlichen Sinne. Nämlich, da kommt etwas von Gottes Gnade auf uns, was uns einhüllt in Gottes Wahrheit. Und das kann uns befreien. Und als ich so jetzt hier saß, dachte ich, ja, eigentlich müsste unsere evangelische Kirche und ich mit ihr, weil ich Teil dieser evangelischen Kirche und der Landeskirchen bin, Buße tun darüber, ich war schon wieder ein Stück weiter in meinem Gedanken, was ich eigentlich sagen wollte. Buße tun über die Sünde darüber, jetzt stimmt's, dass wir die Gemeinde verkopft haben. Und alles an Zeichen und Symbolen weggeworfen haben, die wir Menschen aber brauchen, weil Gott uns so gemacht hat. Vielleicht ist das für den einen oder anderen zu viel, sagen, so katholisch. Ja, mit dem einen oder anderen kann ich als Evangelischer auch nicht wirklich umgehen. Aber sie binden Kopf und Herz zusammen. Und das haben wir getrennt. Welche der Geist Gottes treibt, und der Geist Gottes möchte das wieder zusammenbinden, zusammentreiben, zusammenführen, Kopf und Herz wieder zusammen. Nicht nur, dass wir etwas für den Verstand aufnehmen und es im Kopf bewegen, sondern dass unser Herz berührt wird und angerührt wird. Und da haben unsere katholischen Geschwister vieles voraus. Und da muss ich ganz demütig gestehen, wo in unseren katholischen Geschwistern das lebendig ist und eine tiefe Beziehung zu Jesus ist, haben sie mir vieles voraus und ich denke, da reiche ich nicht hin. Weil sie in einer Wahrheit leben, die wir aufgegeben haben. Und dann kommen noch die jüdischen Geschwister dazu. Wenn jüdische Geschwister dann auch an Jesus glauben und sie dann aus dem Wort heraus leben, da denke ich, wir brauchen euch. Wir brauchen euch, diese Vorbilder, weil diese Tiefe kann ich nicht erreichen. Welche der Geist Gottes treibt. Und er treibt uns zusammen, er führt uns zusammen. Die messianischen Geschwister, die katholischen Geschwister, die evangelischen Geschwister, die Freikirchler, er führt uns zusammen, sagt, und das ist der Leib. Und jeder hat das Seine beizutragen, aber nicht zu denken, der eine ist besser als der andere oder das, was die machen, das ist ja merkwürdig. Welche der Geist Gottes treibt. Wir lesen im Alten Testament davon, dass Saul in Ekstase geriet. Das darf ein Evangelischer gar nicht lesen. Weil Ekstase ist ja sowas von Gefühl. Und Gefühl geht dann so in die Richtung, so, das ist so dieses, der psychologische Hype. Was hat das mit dem Geist Gottes zu tun? Genau das. Wen der Geist Gottes erfasst, der wird auch ekstatisch. Das heißt nicht, dass er in jedem Sinne ausflippen muss, aber dass er berührt wird, dass nicht nur der Kopf, sondern das Herz berührt wird, dass es durch den ganzen Menschen hindurch geht. Wer gestern Sport geschaut hat, ich habe es nicht, aber Nachrichten, und dann kommt ja immer wieder so ein Sportteil. Und da wurden zwei Frauen so gezeigt, die den Wettbewerb im Doppelrodeln gewonnen haben. Was haben die sich gefreut? Das war ihr zweites Rennen, großes Rennen. Und das erste, was sie gewonnen haben, gleich nach dem zweiten Mal, die waren begeistert. Nicht englisch begeistert, das wäre ich. Jo, wir haben es geschafft. Gewonnen. Die waren richtig begeistert, die haben das ausgedrückt, die haben Gefühle gezeigt. Im Fußballstadion, wenn das Tor für die eigene Mannschaft fällt, die können ausflippen, die springen von den Stühlen. Wenn uns der Geist Gottes erfasst, bleiben wir sitzen oder was? Weil es gehört sich ja nicht. Es gehört sich ja nicht, in einem Gottesdienst Gefühl zu zeigen. Ist uns eigentlich bewusst, wie es Gott gehen muss? Stellt euch mal vor, als Eltern, ihr macht eurem Kind ein Geschenk und es zeigt überhaupt keine Regung, keine Anerkennung, keine Freude, kein Jubel. Es nimmt es, packt es aus, fertig. dann denken wir vielleicht, wir haben was falsch gemacht, wir haben es nicht richtig getroffen oder sind irritiert, was ist denn nun los? Ja, als Eltern, ich erwarte ja auch eine Reaktion. Und wenn diese Reaktion kommt, dann freue ich mich mit. Juhu, ich habe es getroffen. Wie ist das? Wie schön, wenn sich das Kind freut und wie es sich freut. Und diese Freude kommt auf mich über. Nun muss unsere Freude nicht auf Gott überkommen, aber sie kommt. Aber wenn wir da sitzen und, jo, und uns nicht berühren lassen von Gott, nicht anrühren lassen von Gott, ihr Lieben, wir verpassen etwas. Wir verpassen, was geschieht, wenn wir den Geist Gottes treiben und wirken lassen. Wir verpassen Heilung. Aber wir sind so erzogen, dass wir uns fragen, schickt sich das? Darf ich das? Und wie sieht das denn aus? Was wird denn der andere von mir denken? Aber das hat Hagen vorhin gesagt, darum geht es nicht. Es geht darum, wie denkt Gott über mich und über dich? Und was will Gott gerade an dir jetzt tun und auf welche Art und Weise will er es tun? Ihr Lieben, wenn du im Gottesdienst sitzt, im Lobpreis bist und eine Freude steigt in dir auf und du merkst, eigentlich müsste ich jetzt den Mund aufmachen und jauchzen und es unterdrückst, das ist schädlich. Das ist wie wenn du niesen musst und du unterdrückst den Nieser, das ist gefährlich. Denn wenn man niest, das hat einen Druck und eine, wenn man es in Geschwindigkeit messen würde, ist das ist Wahnsinn. Und das zu unterdrücken, hieße eigentlich im Grunde, man platzt innerlich. Was Gott treibt, was der Heilige Geist treibt und freisetzen will, lass es zu. Mag es merkwürdig sein für dich oder für andere. Lass es zu. Warum? Weil es heilsam ist. Weil wir einen Gott haben, der nicht etwas tut, um uns bloßzustellen oder irgendwie verrückt erscheinen zu lassen, sondern um uns zu heilen. Damit wir in Leib, Seele und Geist gesund werden. Welche der Geist Gottes treibt. Die sind Gottes Kinder. Die, die sagen, Herr, ich vertraue dir. Und da bin ich jetzt bei einem nicht größeren Wort, aber was uns länger bewegt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, die Jahreslosung. Genau darum geht's. Herr, ich vertraue dich mir, ich vertraue mich dir an mit all meinen Begrenztheiten. Mit all meinen Zweifeln, mit all meiner Tradition, mit all meiner Erziehung, mit allem, wo ich gebunden bin, ich vertraue mich dir an. Hilf du mir, da rauszukommen, frei zu werden, heil zu werden, in das Leben hineinzukommen, hineinzufinden, das du für mich hast. Und das ist nicht das Leben deines Nebenmannes oder deiner Nebenfrau jetzt hier, sondern dein persönliches Leben. Und dazu will ich uns ermutigen, dich auf Gott einzulassen, auf den Heiligen Geist einzulassen, dich von ihm führen und treiben und freisetzen zu lassen. Ich bin da mal gespannt, wie das nächsten Sonntag aussieht. Im Gottesdienst. Und ihr Lieben, ich habe es schon seit langem auf dem Herzen, dass wir keine Unterschiede machen zwischen einem für uns liturgisch bekannten Gottesdienst und einem Lobpreisgottesdienst. Denn es ist beides Liturgie, es ist beides Lobpreis und es ist nicht nur die Art, sondern im Englischen ist Worship Gottesdienst. Nicht nur Lieder singen in welcher Art und Weise auch immer, sondern alles ist Anbetung, das Alte und das Neue. Und nur noch ein allerletzter Satz. Mich hat etwas beeindruckt, was der Veranstalter dieser Mehrkonferenz, Johannes Hartl, der Leiter des Gebetshauses in Augsburg, einmal sagte. Also an diesen Tagen sagte, er sprach davon, dass in Augsburg im Gebetshaus seit, weiß ich nicht, über 20 Jahren oder was, oder wie lange es das Gebetshaus gibt, rund um die Uhr gebetet wird. Oder seit 7 Jahren rund um die Uhren gebetet wird und Anbetung, Live-Anbetung ist. Er sagt aber, jetzt mal mit meinen eigenen Worten, es gibt welche, nämlich in den Klöstern, wo seit über 1000 Jahren die Anbetung ist. Und dass wir das nicht vergessen, dass das zusammen ist. Wir sind nicht die Ersten, aber der Heilige Geist nimmt uns hinein in die Folge. Und wir dürfen das alles wertschätzen und als Anbetung sehen. Amen. So, jetzt ein Geheimnis. Das war meine Predigt, die ich vorbereitet hatte.